Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
So, und unsere Produktivkräfte schwinden, woanders werden sie wieder aufgebaut. Also wir sind leider bei der Zerstörung Deutschlands, auch des Industriestandortes, schon sehr weit. Das ist sehr beängstigend, auch für meine Kinder ist das keine gute Perspektive, für unsere aller Kinder.
Es sieht nicht gut aus. Es sieht wirklich nicht gut aus.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Heute möchte ich mich zunächst bei Ihnen bedanken. Ein sehr erfolgreiches Jahr geht zu Ende und das ist nur dank Ihnen so möglich. Dank Ihrer finanziellen Unterstützung ist dieser Kanal in diesem Jahr auf über 80.000 Abonnenten angewachsen. Wir werden im nächsten Jahr dann die 100.000er-Marke brechen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Unterstützung. Und jetzt kommen wir auch zu meinem heutigen Gesprächspartner. Ich begrüße ganz herzlich den Ökonom, Fondsmanager und Finanzexperten Professor Dr. Max Otte. Schönen guten Tag, Herr Otte.
Tag, Herr von Witzleben.
Ja, Herr Otte, ich freue mich sehr, dass es hier heute zum dritten Mal jetzt schon geklappt hat. Es ist schon fast Tradition geworden, unser jährlicher Jahresrückblick und natürlich auch Vorausschau auf das nächste Jahr. Aber wenn wir jetzt mal zunächst schauen, was in diesem Jahr alles passiert ist. Ich hatte mich jetzt nochmal im Zuge dieses Interviews hingesetzt und geschaut, was dieses Jahr alles geschehen ist. Und es ist ja echt Wahnsinn, was dieses Jahr alles geschehen ist. Es ist ein neuer Krieg in Nahost ausgebrochen zwischen Israel und Libanon. Der Ukraine-Krieg hat sich unglaublich zugespitzt im Zuge der Freigabe von westlichen Langstreckenraketen. In Deutschland ist die Regierung zusammengebrochen. In den USA wurde Donald Trump wiedergewählt. Die Liste ließe sich jetzt hier noch lange weiter ausfüllen. Aber Herr Otte, zunächst, wie blicken Sie denn auf dieses Jahr zurück? War das ein gutes oder war das ein schlechtes Jahr, Herr Otte?
Das ist in der Kernschmelze, ist das so eine Sache. Dann sind die Korrelationen immer eins, aber Plus oder Minus weiß man vorher nicht. Das heißt, wir sind wirklich in dieser Chaosphase, in dieser Systemumbruchsphase. Und ob es gut war oder schlecht, was passiert ist, das werden wir in einigen Jahren vielleicht wissen. Also ich bin zumindest sehr froh, dass in den USA die Präsidentschaftswahl so ausgegangen ist, wie sie ist mit Donald Trump. Da werden wir sicher noch drauf kommen. Das ist sehr wichtig gewesen. Gleichzeitig gehen die Kriege weiter. Im Nahen Osten ist eben der neue Konflikt ausgebrochen oder wurde auch vom Zaun getreten. Also ich denke, dass sowas bricht ja nicht von selber aus. Also Licht und Schatten hält sich die Waage, aber es wirbelt ganz kräftig und das Ganze hat ja tiefe Ursachen im Weltsystem, was sich gerade völlig neu sortiert und man konnte das eigentlich vor 30 Jahren schon sehen, da können wir auch noch drauf kommen. Jetzt sind wir in dieser spannenden, aber auch unglaublich gefährlichen Schicksalsphase. Es ist, glaube ich, keine Übertreibung zu sagen, in diesem Jahr und in den nächsten paar Jahren wird das Schicksal der Welt entschieden und für Jahrzehnte festgelegt, wenn es uns dann noch gibt, denn auch ein Atomkrieg ist leider nicht ganz vom Tisch.
Die Credit Suisse Bank geht pleite, Silicon Valley Bank macht über Nacht die Pforten zu und selbst die Deutsche Bank hat Probleme. Die Bankenbranche weltweit gerät immer mehr ins Hintertreffen. Sind das alles nur zufällige Einzelfälle oder hat das etwas mit einer kommenden, drohenden Bankenkrise zu tun? Wussten Sie, dass bei einer Bankenpleite lediglich 100.000 Euro auf Ihrem Bankkonto gesichert sind? Alles darüber hinaus ist restlos für Sie verloren. Die Vergangenheit hat es gezeigt. Es ist nicht die Frage, ob die nächste Bankenkrise kommt, sondern lediglich, wann die nächste Bankenkrise kommt. Während Banken von Sicherheit sprechen, haben wir die Bankenlandschaft genau für Sie analysiert. Viele der großen deutschen Banken operieren heute mit einer bedenklich niedrigen Eigenkapitalquote und haben dabei sehr, sehr viel Geld in den angeschlagenen Gewerbeimmobilienmarkt geliehen. Unser Analystenteam in unserem Fondsmanagement hat die große deutsche Bankenlandschaft genau unter die Lupe genommen. Wir haben für Sie eruiert, welche Banken mit den niedrigsten Eigenkapitalquoten arbeiten, wer die meisten Gelder verliehen hat in dubiose Finanzgeschäfte und vor allen Dingen haben wir das Ganze in einem Report für Sie gegossen. Laden Sie sich diesen Report unterhalb des Beitrags herunter, um herauszufinden, ob vielleicht auch Ihr Geld gerade in größeren Schwierigkeiten steckt.
Ja, ein Atomkrieg ist nicht vom Tisch. Wir steuern womöglich auf eine heiße Auseinandersetzung mit Russland zu. Da werden wir auch noch darauf zu sprechen zukommen. Herr Hotte, aber zunächst bleiben wir mal hier in Deutschland, denn die Situation in Deutschland ist hier ja wirklich katastrophal. Wirtschaftlich sind wir weiterhin in der Rezession, die Industrialisierung. Zahlreiche Unternehmen haben angekündigt, im ganz großen Stil Mitarbeiter zu entlassen. Also wie blicken Sie hier auf die Situation in Deutschland? Wie gefährlich ist das, was hier gerade im Zuge der Regierungs- und Wirtschaftskrise in diesem Jahr geschehen ist, Herr Orte?
Es ist brutal. Also es wurde seit 2011, also seit der Atomwende, wurde es immer schlimmer. Und ich habe immer gehofft und gezittert, dass es sich vielleicht umkehrt. Und es wurde immer schlimmer. Es kam dann die Migrationskrise 2015, 16 und die Folgewirkungen. Dann kam eben nach Abtritt Angela Merkel kam die Ampel, was es nochmal wirklich verschlimmert hat. Also Rezession ist viel zu beschönigend. Rezessionen gibt es immer mal. Wir haben einen total bevorstehenden Kollaps der deutschen Wirtschaft, den wir auch nicht, selbst wenn wir jetzt das Ruder rumreißen würden. Und ein Friedrich Merz will das nicht. Der will mit den Grünen weiter an dieser Zerstörung Deutschlands arbeiten. Im fremden Auftrag, möchte ich so sagen, ganz offen. Also wer dient welchen Interessen? Das ist ja früher eine Grunddisziplin der Politikwissenschaft gewesen, zu wissen, welche Interessen stehen wohinter. Und vor allem der kritischen, also eher der linken Seite, die geguckt haben, wo gibt es dysfunktionale Machtstrukturen und falsche Interessen. Aber wie gesagt, die Koalitionäre der Ampelkoalition arbeiten am Abriss Deutschlands. Der ist schon sehr weit gediehen. Also es gab 1944 mal einen amerikanischen Finanzminister namens Henry Morgenthau, der hat einen sogenannten Morgenthau-Plan zur Desindustrialisierung Deutschlands gemacht. Der wurde dann sehr schnell in die Schublade gelegt, weil dann der Koreakrieg kam und man uns als Verbündeten brauchte ab 1949-50. Aber wenn ich das jetzt anschaue, dann ist das so etwas Ähnliches wie eine geplante, mutwillige, böswillige Zerstörung des deutschen Industriepotenzials, auch der deutschen Gesellschaft. Und Deutschland hat nur seine Köpfe, seine Erziehung, seine Disziplin, seine Rechtssicherheit, seine Wissenschaft, um überhaupt den Lebensstandard, den wir haben, aufrechtzuerhalten. Und das ist soweit schon zerstört. Also für mich ist auch nicht das Erstaunliche, dass so viele Mittelständler mittlerweile verschwunden und insolvent sind. Das wundert mich nicht. Mich wundert im Gegenteil, dass wir überhaupt noch welche haben bei dieser ganzen Industrie- und Wirtschafts- und menschenfeindlichen Politik. Wir machen, dass es überhaupt noch Unternehmen gibt, die hier florieren.
Und woran liegt das Ihrer Ansicht nach?
Naja, es ist ein komplett Angriff auf die deutsche Wirtschaft. Das ging mit der Atomwende los. Der Franzosen bauen 6 Atomkraftwerke an der deutschen Grenze zur Deckung des deutschen Strombedarfs. Die Dänen beschweren sich jetzt über unsere Energiepolitik. Das ging weiter mit dem VW-Skandal, mit dem sogenannten, der eine einseitige Wirtschaftskrieg gegen den Diesel und gegen den deutschen Industriestandort ist losgetreten von amerikanischen NGOs und amerikanischen Wirtschaftsinteressen. In Amerika ist es zum Beispiel so, dass die PKWs kaum Diesel haben und die LKWs, die wirkliche Dreckschleudern sind, die dürfen mit Sondergenehmigung weiterfahren. Und man sieht, ganz gezielt ist dieses Maßnahme auf die Zerstörung der deutschen Wirtschaft gerichtet, wie viele andere Maßnahmen auch. Man könnte das weiter durchdeklinieren. Und letztlich ist ein Deutschland, das geschwächt ist, durchaus im Interesse der Amerikaner. Dann gehen halt deutsche Unternehmen dort hinüber. Wir sind dann zwar noch Konsument, aber das Potenzial, und es geht ja um das Produktionspotenzial und das Wirtschaftspotenzial, es geht nicht um den Handel und den materiellen Wohlstand, den wir jetzt haben, sondern es geht quasi um die Produktivkräfte, wie der bekannte deutsche Ökonom Friedrich List in den 40er Jahren geschrieben hat. So, und unsere Produktivkräfte schwinden, woanders werden sie wieder aufgebaut. Also wir sind leider bei der Zerstörung Deutschlands, auch des Industriestandortes, schon sehr weit. Das ist sehr beängstigend, auch für meine Kinder ist das keine gute Perspektive, für unsere aller Kinder.
Es sieht nicht gut aus, es sieht wirklich nicht gut aus.
Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt.
Ich habe mir mal hier ein paar wesentliche Zahlen rausgeschrieben. Die Firmenpleiten sind in diesem Jahr um 25% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Es gibt 61 Firmenpleiten pro Tag. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das sind, was die Insolvenzzahlen angeht, sind wir da bei den Höchstwerten von 2009 mittlerweile angekommen. Und es gibt auch verschiedene Statistiken von Umfragen, wo die Bürger befragt werden, was ist das wichtigste Wahlkampfthema? Und da ist auf Platz 1 immer die Wirtschaft, meistens gefolgt dann von Migration und Klima dann auf Platz 3.
Herr Merz wird nichts ändern an dieser Politik. Herr Lindner fordert einen Milley-Kurs ein, da bin ich auch sehr kritisch, da können wir später nochmal drauf kommen. Also ich gucke es mir gar nicht mehr an. Ich muss mir das sagen, weil man sieht das, ich sehe das ja schon seit 15 Jahren mit Erschrecken, wie dieser Kurs gegen unser Land gestartet wurde und immer weiter fortgesetzt wird. Und wir sind so weit über der Grenze. Und wenn Sie diese Zahlen sagen, die ich jetzt gar nicht so präsent habe, weil es mir wirklich schwerfällt, das überhaupt anzuschauen, dann sage ich, da kommt noch mehr. Also wir werden wahrscheinlich, wenn kein Wunder geschieht, wirklich in ökonomisch sehr schwierige Zeiten kommen. Wir sind aus der Liste der 20 reichsten Industrienationen herausgefallen. Das ist alles so eine Sache. Und da kommt noch vieles. Und auch mit Trump wird es nicht automatisch besser. Der sagt zu Recht, America first. Wir müssen mal sagen, Germany first. Das ist auch hier die erste Pflicht jeder Regierung, ihr Land zuerst zu bedienen. Und wenn man nicht selber geordnet ist und sein Haus in Ordnung hat, dann kann man auch nicht helfen.
Was wären denn jetzt, sagen wir mal rein hypothetisch, Sie wären Wirtschaftsminister von Deutschland. Was wären denn die ersten Maßnahmen, die Sie ergreifen würden, um Deutschland wieder wirtschaftlich prosperierend aufzubauen?
Dexit und ein Abbau dieser ganzen asymmetrischen EU und sonstigen Gesetze. Wir haben, also da müsste ich jetzt ganz tief eingesteigen, wir haben einen Paradigmenwechsel im Wirtschaftssystem von einem vertrauensbasierten Wirtschaftssystem zu einem Kontrollsystem, zu einem neuen Sozialismus. Ob das über Nachhaltigkeitskriterien ist oder was auch immer. Ich will mal so sagen, früher war es so, es ging vieles per Handschlag, bis in die späten 70er wurden ganze Schiffe von Hamburg an Rädern bei ihren Reedereien oder bei den Produzenten mit Handschlag in Auftrag gegeben. Auch heute gibt es hier und da noch Handschlaggeschäfte, das ist aber verpönt. Und man hatte die ökonomische Verantwortung als Bürger, aber auch als Unternehmer. Wenn was schief lief, musste man halt dafür haften, gerade stehen, und hatte ansonsten viel Freiheit. Heute ist umgekehrt. Wir haben extrem viele Gesetze. Wir müssen diese Gesetze formal einhalten. Wenn wir sie formal nicht einhalten, übertreten wir Gesetze und werden unter Umständen bestraft. Das heißt, wir haben dann Haftung, aber rechtliche Haftung, aber keine ökonomische Haftung mehr. Die ökonomische Haftung ist ausgehebelt. Also andersrum wäre es viel besser, den Umbau des Wirtschaftssystems in eine Vertrauenswirtschaft zurück, wie wir sie in Deutschland im Großen und Ganzen hatten. Das ist aber ein sehr langfristiges Projekt. Erstmal brauchen wir Dexit, wir müssen Nord Stream wieder eröffnen, wir müssen viele andere Dinge machen, um uns von dieser Abhängigkeit zu lösen, um die eigenen Ressourcen aufzubauen. Das ist ein Gesamtkomplex.
Würden Sie denn sagen, ist dieser wirtschaftliche Niedergang Deutschlands, ist der gewollt?
Ja.
Ja? Oder ist das einfach Inkompetenz?
Nein, es ist gewollt. Ich meine, es gibt ja viele Zitate. Wenn ich jetzt an George Friedman denke, es ist Ziel amerikanischer Außenpolitik seit 100 Jahren, die Verbindung deutscher Technologie und russischer Rohstoffe zu verhindern. Ich bin auch mit diesem Zitat fälschlicherweise bei Wikipedia drin gewesen, habe Wikipedia angeschrieben, habe gesagt, ich habe ja nur Friedman zitiert. Das haben sie jetzt ergänzt, haben sie aber weiter drin stehen lassen, negativ geframed natürlich. Das ist ja nur eins. Ich habe diesen Morgenthau-Plan. Man muss aber auch gar nicht so weit gehen. Man hat die NGOs, also der Greichen-Clan um Habeck weg herum, der am Niedergang natürlich der deutschen Energiewirtschaft massiv profitiert. Man schafft halt wenige Gewinner. Man zerschlägt qua Lobbyismus Bestehendes. Viele haben das Leid und Nachsehen und den Schaden und ein paar wenige machen sich die Taschen voll. Wir sind eben in einer Kriegswirtschaft. Wir sind in einer hochfluiden Situation, geopolitisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, global. Und da gibt es immer auch Kriegsgewinner, die da sich die Taschen voll machen. Und das ist heute zum Beispiel die grüne Branche.
Was bedeutet das denn konkret für Europa, wenn der ehemalige wirtschaftliche Hegemon Europas jetzt hier am Daniedergehen ist? Das trifft ja nicht nur uns hier in Deutschland, auch Frankreich hat massive politische Probleme und wirtschaftliche auf ähnlichem Niveau wie hier in Deutschland. Auch Großbritannien befindet sich politisch und wirtschaftlich in der Katastrophe, im Niedergang. Das heißt, die drei größten Volkswirtschaften in Europa befinden sich sowohl politisch wie auch wirtschaftlich im Niedergang. Was bedeutet das für Europa?
Also wirtschaftlich würde ich die drei nicht auf eine Stufe stellen. Europa hängt und hing an Deutschland, Punkt. Frankreich hat schon lange viele funktionierende Industriekerne nicht mehr. Jetzt können sie sich auf Kosten Deutschlands mit den Atomkraftwerken und dem Atomstrom etwas sanieren. Aber ansonsten ist Frankreich seit der Finanzkrise schon massiv im Rücktreffen, Industrieabbau und so weiter. Also das geht da schon 15 Jahre plus. Deutschland hat sich damals noch ganz gut erholt. Also bei uns ist dieser rapide Abbau jetzt erst seit wenigen Jahren. Vorher auch schon, aber jetzt wirklich der Absturz. Und England war schon immer ein besonderer Fall. Die Industrie da war schon seit über 100 Jahren kaputt, also rückständig. Dann gibt's hier und da mal leichte Modernisierungsgeschichten. England lebt als großer Hedgefonds von der City of London und von Sonderregelungen und von dem internationalen Diplomatie und von auch als Land für Investments und so weiter, dem Finanzplatz London ist England. Also das muss man alles etwas unterschiedlich sehen, aber auch in England ist durch den Brexit natürlich wieder ein Stück die Sonderrolle verstärkt worden. Letztlich ist Europa ziemlich abgemeldet. Und man sieht das zum Beispiel an der Verwendung des Euro im internationalen Zahlungsverkehr. Das hat sich seit Beginn des Ukraine-Krieges fast halbiert. Das zeigt, wie Europa produziert weniger Nahrungsmittel. Brasilien, USA, China produzieren alle mehr. Europa geht in die Energieabhängigkeit. Europa, ich habe vor anderthalb Jahren beim Bildungsinstitut der FPÖ in Wien einen Vortrag gehalten, kann man auch bei YouTube sehen, über Quo Vadis Europa, wenn man das eingibt. Da habe ich dann mal diese Bündnisdynamiken mir angeschaut. Also Europa ist ziemlich am Ende der Nahrungskette und es ist Fußabtreter letztlich, leider. Und man sieht das an allen ökonomischen Indikatoren. Europa nimmt ein bisschen die Rolle ein der Griechen im Römischen Reich. Also ein Refugium oder ein Ressort oder ein Refugium für vielleicht noch gebildete Leute und wo man sich bedient, aber es ist sehr deprimierend. Europa hat abgemeldet im Moment. Und das habe ich natürlich auch in meinem Buch Weltsystemcrash 2019 schon, habe ich ja drei Zukunftsszenarien, wobei die multipolare Weltordnung für mich mein Wunschszenario wäre, also westliche Hemisphäre, chinesischer Block, Europa inklusive Russland. Russland ist eine europäische Großmacht, zumindest teilweise. Die USA sind das nicht. Also diese drei Blocks oder auch mehr, das wäre meine Wunschordnung gewesen. Aber ich habe 2019 schon gesagt, Wahrscheinlichkeit niedrig. Und das ist auch so gekommen.
Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass man in Europa in Zukunft womöglich noch gerne Urlaub macht, aber nicht gerne arbeitet. So wirkt es zumindest aktuell. Aber dann kommen wir noch auf ein anderes Phänomen zu sprechen, denn Sie sind, Herr Otte, politischer Ökonom. Sie beschäftigen sich nicht nur mit den ökonomischen Entwicklungen, sondern auch primär, vor allen Dingen jetzt in den letzten Jahren, spätestens seit Corona, würde ich mal sagen, auch primär mit den politischen Entwicklungen in diesem Land und auf der Welt. Und jetzt gibt es hier ja in Deutschland wie in der ganzen westlichen Welt den Aufstieg der rechtspopulistischen Parteien, der sogenannten, hier in Deutschland ganz stark eben mit der AfD, dass sie auch sehr genau verfolgen. Jetzt ist die AfD weiterhin zweitstärkste Kraft in Deutschland mit, je nach Umfrageinstitut, um die 20%. Also zum einen, wie blicken Sie da jetzt auch rückblickend nochmal auf dieses Jahr rund um die AfD, die Wahlen in Ostdeutschland, die Sie in Thüringen haushoch gewonnen haben, auch in Sachsen waren Sie sehr erfolgreich, gleiches auch natürlich für Brandenburg. Dennoch stellen Sie nirgendwo den Ministerpräsidenten und regieren auch nirgendwo mit. in keiner der drei Bundesländer. Also wie haben Sie dieses Jahr die Entwicklung der AfD verfolgt? Sind Sie zufrieden mit dem Abschneiden der AfD? Und wie blicken Sie da auch jetzt im nächsten Jahr auf die Bundestagswahlen? Könnte da Deutschland womöglich sein blaues Wunder erleben, Herr Otte?
Also ich gehe nochmal einen kleinen Schritt zurück, komme gleich drauf.
Ja, gerne.
Was in Deutschland passiert, kommt meistens von außen. Wir haben keine selbstbewusste Politik, die deutsche Interessen vertritt. Ich habe darüber sogar promoviert, über ein vergleichbares Thema vor vielen Jahren. Also wir haben immer schon so eine komische Definition EU, NATO, wie auch immer gehabt, aber nie wirklich uns damit befasst, was sind unsere Interessen. Und damit wurden wir halt auch zum Spielball von Interessen. Und selbst Helmut Kohl musste schon sehr viel, also die ganze Bundesrepublik hat immer sehr, sehr viel Rücksicht genommen, aber mittlerweile gibt es da kaum noch eigene Standorte, eigene Standpunkte. Und das heißt, was in Deutschland passiert, wird international sehr stark mitbestimmt. Also man will dann sagen, man darf jetzt nicht der Illusion unterlegen, die AfD hat 25% und das System ändert sich notwendigerweise. Da müsste auch international einiges passieren, ist ja auch mit Trump. Schauen wir mal. Jetzt zurück, also es gibt ja eigentlich noch eine Partei des gesunden Menschenverstandes. Ich habe immer auch da versucht, überparteilich zu agieren und auch das mir anzuschauen. Ich war ja lange CDU-Mitglied, bevor ich dann nach der Bundespräsidentschaftskandidatur dann ausgeschlossen wurde. Also wenn es um deutsche Interessen geht, das nimmt sonst keine Partei in den Mund. Es nimmt so Sorgen des Mittelstandes mit nachvollziehbaren Politikvorschlägen, das sehe ich nur von der AfD, CDU, FDP, CSU bedienen das so ein bisschen rhetorisch, Friedenspolitik, Politik des Ausgleichs. Also BSW hat da viele ähnliche Positionen, die programmatischen Überschneidungen sind sehr, sehr groß, aber BSW hat natürlich aus welchen Gründen auch immer, ich habe da meine Hypothesen, ich kenne auch etliche Akteure dort, sich in Thüringen und Sachsen dazu entschlossen, quasi doch auf der Seite der, ich benutze das Wort auch, Altparteien zu stehen. Ich habe also mal den Ausdruck gehört, die jüngste Altpartei aller Zeiten. Das ist nicht ganz verkehrt, weil man dann doch gesagt hat, man koaliert mit denjenigen, die eigentlich all das, was an Misere im Land ist, zu verantworten haben. Und das ist natürlich ein fatales Signal. Das hat mich auch sehr enttäuscht. Ich sehe nicht, wie sich das nochmal rückgängig machen ließ, bleibt im Moment tatsächlich nur die AfD, die für einen radikal anderen Kurs steht. Aber bei der AfD sehe ich jetzt im Vergleich zu manch anderen Bewegungen keinen Populismus. Also wenn ich mir die Reden, gut, Alice Weidel kann schon sehr scharf formulieren, aber immer glasklar an der Sache. Tino Chrupalla ist auch sehr klar, formuliert versöhnlicher. Von Björn Höcke habe ich jetzt auch sehr lange nichts mehr gehört, was jetzt, wo man Anstoß, wo ich nicht, aber andere Anstoß nehmen könnten. Also früher war es so, da hat er mal Worte gebracht wie politische Bettnässer oder eine südliche Ausbreitungstypus. Aus meiner Sicht alles Dinge, die in der Debatte mal rausrutschen können, die jetzt nicht, gut, er ist ja auch verurteilt worden für seinen Spruch alles für Deutschland, der aber von vielen anderen auch verwendet wurde. Und das sieht man einfach, wir haben diese asymmetrische Justiz. Also die effektivste Form des Unrechts ist ja die asymmetrische Rechtsanwendung. Also Annalena Baerbock und Robert Habeck machen Abmahnunternehmen, wenn man sie als dumm bezeichnet. Und wenn man dann mal linke Politiker und das oder wenn dann mal rechte Politiker beleidigt werden, da passiert nichts. So, und wenn ich recht unasymmetrisch anwende, bei der einen Seite ja und noch verschärft und bei der anderen Seite nicht, und das ist genauso im Einwanderungsrecht, das ist überall, dann haben wir eine psychotische Gesellschaft. Ich nehme an, Sie haben auch schon mal Herrn Marz da gehabt, der saß auch schon hier vor vielen, vielen Jahren, genau in diesem Raum hatten wir mal ein kleines Seminar. Also diese Gesellschaft ist psychotisch, die ist völlig durchgeknallt und viele merken es aber leider nicht, weil sie in ihrer Blase sind. Jetzt kommen wir zur deutschen Politik zurück, denn da steht eine CDU immer noch bei unfassbaren 30% und ist stärkste Oppositionspartei. Gut, selbst meine Mutter, die 50 Jahre CDU gewählt hat, macht das jetzt nicht mehr.
Jetzt wählt sie BSW.
Sie hatten es jetzt gerade schon gesagt, Sie sind ein Stück weit enttäuscht vom BSW. Hatten Sie gehofft, dass es mit dem BSW einen Koalitionspartner für die AfD hätte geben können?
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die hatte ich natürlich, wie gesagt, ich kenne etliche Akteure und die programmatischen Überschneidungen sind so groß, dass ich jetzt, und Sarah Wagenknecht hat ja auch zu vielen Dingen sehr klare Auffassungen, dass ich nicht erwartet hätte, dass man so leicht mit denen koaliert, die jetzt programmatisch ganz woanders stehen. Aber andererseits ist es eben so, ich unterstelle da auch keine Motive und nichts, vielleicht ein Motiv, mal mitregieren zu wollen und dabei sein zu wollen. In gewisser Weise ist ein Glücksfall, denn das BSW stand bei 15-18% durch die Bekanntheit und hat sich, also stand wirklich sehr hoch. Ich hatte privat mal den Akteuren zum Start oder kurz vorher 6-8% prognostiziert. Da haben die mich wahrscheinlich für sehr niedrig gehalten und ich fand das schon ein Riesenerfolg, wenn man da gelandet wäre. Jetzt landet man vielleicht unter der 5%-Hürde, was ich nicht schlecht finden würde, weil letztlich natürlich eine Stimme fürs BSW im Moment eine Stimme für die Fortsetzung der Politik ist. Ob sich da nochmal was ändert, weiß ich nicht. Ich hatte gehofft, dass durch die hohe programmatische Überschneidung da mehr Zusammenarbeit möglich ist. Aber andererseits ist natürlich auch so, wenn man 30 Jahre im Bundestag ist oder in der Politik, dann verändern sich Verhaltensmuster, auch Bezugsgrößen. Dann ist es sehr schwer, tja, aus diesen Mustern noch rauszukommen. Also das darf man, das, da muss man gar keinen bösen Willen vermuten. Es ist einfach so.
Wie erklären Sie sich diesen eingeschlagenen diese eingeschlagene Strategie vom BSW jetzt zu versuchen, ihre politischen Ziele mit der Zusammenarbeit mit den, Sie nennen sie Altparteien oder den etablierten Parteien so zu gehen? Also ist Frau Wagenknecht da womöglich einfach schlecht beraten oder ist das womöglich im Sinne einer Rational Choice Theory, dass man sagt, man hat entweder die Möglichkeit, mit der AfD eine Koalition zu gehen, aber wird dann von den Mainstream-Medien natürlich geschlachtet, ja? Oder man hat eben die Möglichkeit, mit den Altparteien zu koalieren und zu versuchen, auf diese Art und Weise die eigenen politischen Interessen durchzusetzen. Das ist ja im Grunde genommen, diese zwei Handlungsoptionen hat das BSW. Also können Sie das da zum einen nicht nachvollziehen, dass man sich für diesen Weg entschieden hat? Und zum anderen, wie erklären Sie sich diese eingeschlagene Strategie vom BSW?
Also ich glaube nicht, dass Sarah Wagenknecht nicht Angst hat, vor geschlachtet zu werden, wenn sie glaubt, was bewegen zu können. Ich glaube, das sitzt tiefer. Ich glaube, da ist wirklich, sind sehr starke Vorbehalte, trotz der programmatischen hohen Überschneidung gegen die AfD. Das sitzt tief drin irgendwo, einfach von der Historie her, kann ich mir einerseits vorstellen. Andererseits, die sprechen von Strategie. Ich glaube, das ist gar keine Strategie. Also man hat dieses Bündnis gemacht mit ihrer Popularität. Sie ist eine fleißige, kluge, auch in den Inhalten oft sehr gute Frau, hat dieses Bündnis gemacht. Die erste Warnlärm beging bei mir an, als dann zwei wirklich linke Kaderfrauen sozusagen Stellvertreterinnen wurden. Das war ja schon mal ein Signal, wo die Reise hingehen würde. Es gibt auch solche Leute wie den Klaus Ernst, die eher so dem Gewerkschafterflügel angehören. Aber gut, das hat auch noch nichts zu sagen. Und dann kam eben dieser wahnsinnige Erfolg in den Meinungsumfragen und auch in den Landtagswahlen. Und jetzt stand man vor der Koalitionsfrage. Ich glaube, dass insofern war das wahrscheinlich mehr als erwartet bei diesen Landtagswahlen. Und das hat dann zu gewissen Reaktionen geführt, aus der Not der Situation heraus, aus der Not, wie auch immer. Und dann ist eben so reagiert worden, wie reagiert worden ist. Und gewisserweise ist es ganz gut, weil damit klar ist, wo die Partei steht.
Dann vielleicht noch abschließend zur AfD zu sprechen zu kommen. Jetzt, wie gesagt, stehen Sie als zweitstärkste Kraft bei 20%, aber die Brandmauer steht ja weiterhin. Und wie wir jetzt gerade schon ausführlich besprochen haben, gibt es diese Brandmauer wohl auch weiterhin vom BSW, obwohl Sie ja versprochen hatten, dass Sie mit dieser Brandmauerpolitik aufhören werden. Also vielleicht nochmal, wie haben Sie denn jetzt die Entwicklung der AfD in diesem Jahr verfolgt? Es gab ja noch zu Beginn Beginn des Jahres, falls Sie sich erinnern, die Demos gegen rechts, nachdem die sogenannte Geheimtreffen von Korrektiv offenbart worden ist. Also wie haben Sie da in diesem Jahr die Entwicklung der AfD verfolgt? Haben Sie sich da mittlerweile als zweitstärkste Kraft etabliert? Und wie blicken Sie da auch in die Zukunft? Also werden Sie sich womöglich auf lange Sicht sogar als stärkste Kraft in Deutschland etablieren können?
Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Ihre aktuelle Vermögensverteilung noch Bestand hat vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, die wir aktuell haben? Wie geht es im Nahen Osten weiter? Was passiert eigentlich in Russland? Und wird Taiwan jetzt tatsächlich von China übernommen? Und vor allen Dingen, welche Auswirkungen wird es auf Ihr Vermögen haben? Wenn Sie eine zweite Meinung haben möchten, dann lade ich Sie jetzt ganz herzlich zu einem Vermögensverteilungscheck an. Professor Dr. Max Otte und sein Team werden einen Blick auf Ihr Vermögen werfen und eine zweite unabhängige Meinung zu Ihrer aktuellen Vermögensverteilung Ihnen persönlich geben. Wenn es für Sie interessant ist, dann folgen Sie dem Beitrag unterhalb dieses Videos und wir melden uns in Kürze zu Ihren Fragen.
Also die AfD hat sich inhaltlich gefestigt nach die Zeit meiner Bundespräsidentschaftskandidatur herum und ein gewisser Katalysatoreffekt ging der auch aus. Meuthen ist ja kurz darauf ausgetreten, also ein paar, sagen wir mal, von der Alt-AfD sind raus, also und das Duo Weidel-Kopalla funktioniert sehr gut, jeder hat seine Stärken, die funktionieren auch nur als Duo, das muss man immer wieder sagen, also Alice Weidel ist die Kanzlerkandidatin, brillant, aber ist wirklich so, dass da jeder absolut wichtig ist in diesem Duo und das funktioniert und insgesamt ist eben dieses, ich meine, man muss ja sehen, dass die AfD nicht in der Opposition ist, sondern im Widerstand. Parlamentarier wurden schon vor 5-6 Jahren Konten gekündigt, mit Parlamentariern werden die Waffenscheine entzogen, um da Druck auszuüben, die Denunzierung durch die Medien, die Demos gegen rechts, das geht ja von Anfang an so, es wurde immer schlimmer. Das heißt, diese Partei, die Mitglieder dieser Partei sind im Widerstand gegen ein doch sehr repressives System gefestigt. Deswegen halte ich auch nichts von konservativen Parteineugründungen und habe mich auch sofort, dann habe ich aber immer gesagt, ich bin nicht dabei, wenn sich eine Werteunion als Partei, ich war ja mal Vorsitzender des Vereins, aber es war für mich nie eine Sekunde eine Frage, selber eine Partei daraus zu machen oder an einer solchen Partei mitzuarbeiten. Ich bin dann auch noch aus dem Verein raus, weil mir das auch nicht gefiel, aber deswegen halte ich nichts von konservativen Neugründen. Die AfD hat sich gefestigt um die Zeit meiner Bundespräsidentschaftskandidatur herum. Da hat sich jetzt nichts geändert. Die Gesamtlage bleibt so. Sie werden hoffentlich bei der nächsten Wahl noch ein bisschen mehr kriegen. Die Parteienkonstellation verschiebt sie aber nicht massiv. Wir kriegen eine Schwarz-Rot-Grüne oder Schwarz-Grüne oder was auch immer Koalition. Die FDP fliegt höchstwahrscheinlich raus, BSW vielleicht, Linke wahrscheinlich. Oder BSW kommt nicht rein in der Form, kann man auch sagen. Es gibt jetzt schon da eine Gruppe. Von daher wird also sich nichts in der Politik verändern, wenn nicht. Es gibt eben mehrere Katalysatoren. Es gibt den wirtschaftlichen Zusammenbruch Deutschlands. Keine Ahnung, was dann passiert. Aber auch da sehen wir, dass durchregiert wird, dass zum Teil wie im Polizeistaat England eben einfach weitergemacht wird oder jetzt in Rumänien. Wir sind eben in dieser Weltsituation, ich komme nochmal drauf, sind Schicksalsjahre für das Schicksal der Welt, wie wir es zieht sich jetzt schon eine Weile, das Ding 9-11 an, also wir haben jetzt eine 23-jährige Phase schon, die läuft, aber das endet jetzt irgendwann, in welche Richtung wissen wir noch nicht, weil es so viel in Bewegung ist, wir haben den Katalysator wirtschaftlicher Zusammenbruch Deutschlands, wir haben den Katalysator Krieg oder Trump. Das heißt, wenn von außen noch irgendwas dazukommt, dann kann sich in Deutschland was verändern. Vorher nicht.
Herr Horte, dann lassen Sie uns den Blick auch ein wenig weiten und auf das geopolitische Geschehen zu sprechen kommen. Sie haben ihn jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Donald Trump, am 5. November dieses Jahres wiedergewählt worden als 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Sie sind bekanntermaßen nicht nur deutscher Bürger, sondern auch US-Bürger, ich meine seit 2005, also jetzt auch schon seit knapp 20 Jahren US-Bürger. Wie blicken Sie denn jetzt auf diese Wiederwahl von Donald Trump? Sie haben sich selber mal als einen Trumpisten bezeichnet. Sie haben auch im März 2016 war es, glaube ich, Donald Trump als einen Friedenspräsidenten bezeichnet. Also wie blicken Sie auf diese Präsidentschaft? Wie hoffnungsvoll sind Sie, dass mit Donald Trump ein Mensch dieses Land regieren wird, der womöglich eine glorreiche Zukunft, wenn man denn davon überhaupt noch sprechen kann, eine wirtschaftliche Prosperität wieder zurückbringen wird in das noch mächtigste Land der Welt?
Also als ich das 16 gesagt habe, war ja noch Wahlkampf. Mhm. Die Wahl war ja dann erst Ende 16. Und ich habe ihn gewählt, ich war auch zur Amtseinführung dort, ich fahre auch jetzt wieder zur Amtseinführung, bin relativ nah dran, war auf dem Präsidentenball vor 8 Jahren, guck mir das jetzt auch aus der Nähe an. Ich habe natürlich noch meine Verbindung in die USA, freue mich auch darauf, wenn er es bis dahin übersteht, aber ich gehe mal davon aus, dass das schon so ist. Aber ich meine, es wurde ja 2 Attentate auf sein Leben ausgeübt, einer war nur haarscharf. Sagen wir so, ich habe wirklich gezittert, dass er es schafft, und das war nicht klar, weil der Deep State, weil die Gegner alles probiert haben. Ich meine, wir haben ja die Zensur in den Social Media, wir haben die Pressezensur, wir haben Attentate gehabt, wir haben den mit über die Soros-Staatsanwälte Anklagen gehabt bei sehr nebensächlichen Dingen. Er ist ja der erste Ex-Präsident, der überhaupt angeklagt wurde. Und ich meine, natürlich kann man ihm das ein oder andere vorwerfen, aber nichts davon war auch nur annähernd ein Kapitalverbrechen. Und das war ein Traditionsbruch, womit sich ja die amerikanische Demokratie auch selber beschädigt hat, muss man sagen. Also ich habe gezittert, dass es wird. Und Elon Musk, Donald Trump, andere haben gesagt, die größte, wichtigste Aufgabe ist die Verhinderung eines Dritten Weltkrieges und eines Atomkrieges. Dem sind wir deutlich näher gekommen, also da sind wir deutlich vom Abgrund zurückgerückt, obwohl jetzt noch durch die Eskalation der Ukraine alles probiert wird, den Krieg am Laufen zu halten und zu erhöhen und Trump da möglichst noch viele Altlasten mitzugeben. Das hat geklappt. Ich kann es so sagen, wäre er nicht gewählt worden, würden wir auf ein ganz schreckliches Jahr und die schreckliche Jahre blicken, auf wahrscheinlich die ultimative Katastrophe. Und ich bin kein Alarmist. Ich habe auch in der Finanzkrise, weil ich ja oft mit den Krisen auch, ich habe mich mit Krisen befasst, mit Weltkrisen, mit Finanzkrisen. Aber ich sage und habe ganz selten nur wirklich düstere Zukunftsaussichten gemacht. Aber wenn er nicht gewählt worden wäre, dann sähe es ganz schlecht aus. Dann wäre mir sogar um das Überleben der Menschheit bange, muss ich so sagen. So, jetzt ist er gewählt. Und jetzt haben wir ein offenes Spiel, aber im Wirtschaftlichen, also es ist unmöglich, dass er die USA innerhalb kürzester Zeit da wieder zur wirtschaftlichen Supermacht macht, dazu sind, oder sind sie ja noch über den großen Markt, aber dass er die Wirtschaft repariert, die hängt von Hightech ab und Waffen und Markenartiklern. Wir sehen eher so, also die Gesellschaft ist kaputt, die Lebenserwartung sinkt. Er hat da ein gutes Team und das ist wirklich auch hervorragend. Das hätte ich mir für Deutschland auch gewünscht. Er hat ja mit Robert Kennedy und Tulsi Gabbard 2 Ex-Demokraten, Top-Leute, Elon Musk, Vivek Ramaswamy, weitere Leute, die von draußen kommen. Also er hat ein Top-Team und er kann auch anscheinend abgeben. Er ist gereift, natürlich steht er im Mittelpunkt, aber er kann das teilen, seine Aufgaben. Es ist trotzdem nicht möglich, innerhalb kürzester Zeit die US wieder aufzubauen. Und ich glaube auch, dass auch in diesem Szenario Europa weiter der Leidtragende ist, weil wir schon jetzt für die USA mitbezahlen über viele, viele Transfermechanismen. Trump sieht das nicht, weil er sagt, wir bezahlen das Militär und so, aber die versteckten Tribute, die Europa, insbesondere Deutschland, aber ganz Europa an die USA, über Patente, über Private Equity, über was auch immer, die sind gigantisch. Also Amerika lebt jetzt schon sehr gut von Europa, von Kontinentaleuropa, England übrigens auch. Und da sehe ich strukturell keine Änderung. Das habe ich auch in der Form, auch im Weltsystemcrash vor 5 Jahren schon angedeutet, was da passiert. Europa, wir kriegen halt einen neuen Kalten Krieg. Europa und Amerika rücken enger zusammen, was aber eine noch größere Abhängigkeit und auch wirtschaftliche, möchte fast sagen, Ausbeutung Europas durch die USA beinhaltet. Trump wird da nichts ändern. Also wenn wir es nicht schaffen in Europa, das ist die deutsch-französische Achse wichtig und auch eine Aushöhlung mit Russland, bleibt das erstmal so, wie es ist. Aber zumindest haben wir die Kriegsgefahr deutlich weiter in den Hintergrund gedrängt. Also die große Kriegsgefahr der Nahosten ist natürlich noch schlimm genug, was da passiert.
Wenn wir jetzt mal auf das Wirtschaftsprogramm von Donald Trump blicken, dann sehen wir ja ein Rezept, das sich im Grunde genommen aus drei Kernfaktoren zusammenstellt. Zum einen will er günstige Energie, zum anderen eine Deregulierung und zu guter Letzt hohe Zölle. Das sind ist das Mittel der Wahl.
Richtig.
Auf europäische Waren von 10-20% ist da aktuell noch die Rede. Auf chinesische Ware von bis zu 60%. Er wird auch wieder an seine Wirtschaftspolitik aus seiner ersten Amtszeit anknüpfen mit America First und Protektionismus, Stärkung der heimischen Wirtschaft. Also was halten Sie als Ökonom von diesem Wirtschaftsprogramm? Wird er damit die amerikanische Wirtschaft revitalisieren können?
Nur teilweise. Die Gesellschaft ist ziemlich kaputt. Wir haben diese riesen gespaltene Gesellschaft, Hightech-Elite-Unis, Low-Paying-Service-Jobs, Dienstleistung, McDonald's und so weiter. Er ist ein großer McDonald's-Fan. Amerika hat schon billige Energie. Gut, dann macht er sie halt noch billiger. Okay, Zölle sind nicht das Übel, als dass sie immer so beschrieben werden. Die kann man durchaus einsetzen, wie auch andere Steuern sind auch kein Übel. Also Steuern haben ja auch eine Lenkungswirkung, sie haben eine Einnahmewirkung, sie haben eine konjunkturelle Wirkung, wie auch immer. Das sind alles Sachen, über die man nachdenken kann. Aber das Problem ist eben, und da habe ich ja Friedrich List zitiert oder auch Alexander Hamilton, also er steht da in der Tradition eines der frühen Präsidenten, Alexander Hamilton, der von einem National System of Manufacturers sprach, also nationales System der Hersteller und der auch eine Zollpolitik hatte. Danach hatte das nochmal McKinley Ende des 19. Jahrhunderts. Diese Präsidenten sind alle schlecht geendet. Das Leben endete vorzeitig, wie auch immer, aber das hat Trump sogar mal selber erwähnt. Aber das ist nicht alles in der heutigen Welt. Ich muss im Prinzip von Friedrich List lernen, System der Produktivkräfte. Wissenschaft, gut, da ist die USA gut, Rechtssicherheit, Bildung allgemein und so weiter und so fort. Also es ist viel wichtiger, die Produktivkräfte zu fördern, gezielt zu fördern, Gesetzesabbau, dieses Begriff Deregulierung ist ein amerikanischer Begriff, den mag ich nicht, weil Regulierung heißt ja, dass ich die Wirtschaft nur so ein bisschen regulieren muss, aber ich gebe nicht die Richtung vor. So, aber es ist doch so, der Staatsmann, die Regierung ist der Steuermann und die Wirtschaft ist die Fracht, sagte mal Oswald Spengler, den ich ja sehr schätze. So, also es müssen schon die Rahmenbedingungen auch wirklich Impulse auch von der Staatsführung kommen. Also das reicht nicht. Natürlich muss ich Freiräume lassen. Wir haben keine viel zu wenig davon. Das ist alles richtig, aber das alleine reicht nicht. Also dort, wie auch in Deutschland, wäre ein Wiederaufbau der Produktivkräfte, was wir Deutschen eben ja seit Beginn des 19. Jahrhunderts, aber verstärkt seit 1850 hatten und was uns wirklich zur bei weitem leistungsfähigsten Wirtschaft der Welt gemacht hat. Also Bildung, rechtssichere Vertrauensgesellschaft und. Das dauert, sowas aufzubauen. Und da hat Amerika gegenüber China doch einen langen Rückstand, auch was die Bildung der Bevölkerung angeht und.
Sie hatten in Ihrem Buch Der Crash kommt 2006 als ein Trend vorausgesagt, dass es zu einer Deglobalisierung kommen wird. Das hatten Sie, wie gesagt, 2006 geschrieben, vor fast 20 Jahren. Das war noch zu einer Zeit, als die Globalisierung eigentlich gerade erst so richtig sich am Entwickeln war. Da haben Sie gesagt, es wird langfristig zu einer Deglobalisierung kommen. Wird dieser Trend jetzt im nächsten Jahr mit Donald Trump womöglich noch forciert?
Ja klar, also ich meine, Sie haben die ganze Zeit schon auch über dieses Resourcing, Abhängigkeit von ausländischen Anbietern und so weiter, das ist seit Covid, hat sich schon mal verstärkt. Davor hatten wir es schon, also seit der Finanzkrise 2008 hat man das schon ziemlich deutlich, weil der Welthandel langsamer gewachsen ist als das BIP, beziehungsweise früher ist der Welthandel immer doppelt so schnell gewachsen wie das BIP. Und seit der Finanzkrise wächst der Welthandel bestenfalls mit dem BIP. Also wir haben schon diesen Effekt und das hat sich die letzten Jahre noch deutlich verstärkt, besonders dann seit Covid, und durch Trump dürfte es nochmal weitergehen, wobei ich eben glaube, dass wir eher so eine Blockbildung haben, dass also Kanada, da gibt es ja schon erste Dispute, dass Kanada und Europa quasi den USA angeschlossen werden wirtschaftlich. Politisch sind wir schon größtenteils angeschlossen. Also der Lobbyismus, der auch der großen US-Konzerne über Brüssel, ist schon seit 30 Jahren eigentlich sehr bestimmend. Monsanto, ob die Tech-Konzerne sind und. Also Europa, die EU-Kommission versucht da immer mal wieder einzelne Dinge. Aber de facto sind wir angeschlossen und sind nachgelagerte Protektorate, wenn das so weitergeht, wenn diese Blockbildung weitergeht. Also die Globalisierung, die Welt teilt sich dann wieder mehr oder weniger in zwei Sphären, plus einige, die so in der Mitte stehen, China, Russland, Türkei, die da doch so diesen Spielraum nutzen. So könnte es laufen.
Dann kommen wir auch mal zum außenpolitischen Programm von Donald Trump zu sprechen. Marco Rubio, Außenminister, er gilt als Falke, als ein Hardliner gegenüber Iran und China. Gleichzeitig hat er sich ähnlich wie Trump auch schon dafür ausgesprochen, dass der Ukraine-Krieg befriedet werden muss. Donald Trump bekanntermaßen will diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Das hat er jetzt schon mehrfach so gesagt. Also wie wahrscheinlich halten Sie es, dass er zum einen diesen Krieg in der Ukraine beenden wird? Da gibt es ja meiner Ansicht nach zwei Szenarien. Entweder er wird europäisiert werden und wir übernehmen die Lasten der Amerikaner.
Ja, das ist ja genau dasselbe, was ich eben sage. Wir machen Stellvertreterdienste, was uns extrem schadet, weil wir dann im Zweifelsfalle in dem Konfliktpartei an vorderster Front sind. Amerikaner sind relativ fein raus, wäre ein Horrorszenario. Ist aber nicht ganz unwahrscheinlich.
Und wie wahrscheinlich halten Sie es, dass jetzt unter dem neuen Kabinett und unter Marco Rubio womöglich die Ukraine fallen gelassen wird und dann jedoch sich auf die zwei neuen Hauptfeinde oder den Hauptfeind China fokussiert wird? Halten Sie das für wahrscheinlich oder wird man sich mit China primär auf wirtschaftlicher Ebene anlegen und auf militärischer Ebene sagen, das ist uns eine Nummer zu groß?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass das militärisch erstmal stabil bleibt mit China. Trump sagt ja selber, er hat eine gute Beziehung zu Xi Jinping, hat ja schon seine Amtsanführung eingeladen. Dass China der ökonomische Rivale ist, das ist ja bekannt. Aber soll ich sagen, dass der Ukraine-Krieg beendet wird, kann ich mir gut vorstellen. Es gibt allerdings ein Szenario, also es ist nicht sicher. Nehmen wir an, man schlägt eben vor, dass die Ukraine dann in die NATO kommt, in 20 Jahren, dem kann Putin nicht zustimmen, hat immer gesagt, meine rote Linie ist eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und das geht eben nicht. Also es ist nicht sicher, dass dieser Krieg beendet wird, aber doch sehr wahrscheinlich, was schon mal sehr gut ist. Wenn dann Europäer und Deutsche ganz vorne dort an der Grenze stationiert werden, wäre das für mich ein Horrorszenario. Mhm. Dann, ich meine, gut, dass der Krieg aufhört, aber dann kommen wir die nächsten Riesenprobleme rein. Für unser Land sehr, sehr schädlich. Leider wird es von der Mehrzahl der Parteien außer BSW und AfD mitgetragen. Auch in der AfD gibt es einige, die das mittragen würden. Ich habe mich dazu gerade geäußert. Also, aber da sieht's ganz gut aus. China, USA, also ich kann mir vorstellen, dass da alles relativ stabil bleibt erstmal. Und das Problem ist halt, wenn Trump mit seiner Wirtschaftspolitik nicht weiterkommt und wenn seine Zölle tatsächlich dann erlassen werden, haben wir ja einen Preisanstieg der Importwaren, wir haben Inflation im Land, wir haben unter Umständen große Probleme. Also der Trump-Effekt, den wir beim ersten Mal hatten, 2017, als dann durch eine massive Steuersenkung die Wirtschaft kurzfristig ansprang, werden wir nicht mehr haben, weil wirklich Amerika am Ende ist ökonomisch und da muss viel neu aufgebaut werden. Elon Musk will das Defizit radikal ändern. Also zum Glück wurde ja jetzt diese Gesetzesvorlage im Kongress gestoppt, wo noch viele Ausgaben für den Kongress und Gehaltserhöhungen und Diätenerhöhungen alles versteckt waren, aber Trump kündigt viel an in dem Bereich, was ja nicht verkehrt ist, aber die Umsetzung wird sehr, sehr schwierig und da könnten natürlich viele Probleme auftreten, wenn es den Amerikanern eben nicht relativ bald spürbar besser geht.
Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt.
Dann lassen Sie uns auch noch auf einen weiteren Trend zu sprechen kommen, nämlich jenen der sogenannten Entdollarisierung, der sich jetzt in den letzten Jahren schon nicht nur angekündigt hat, sondern auch tatsächlich so exekutiert wird. Und Donald Trump hatte ja bereits angekündigt, auf all jene BRICS-Staaten in erster Linie, wenn diese versuchen sollten, eine eigene Währung zu gründen, nicht mehr in Dollar zu handeln, dass dann diese Länder mit Strafzöllen von bis zu 100% belastet werden. Also wie blicken Sie da auf diese Forderung von Donald Trump von Strafzöllen von bis zu 100%? Ist das einfach nur Rhetorik zum einen, und zum anderen wird er mit seinem Wirtschaftsprogramm den Niedergang des US-Dollars noch aufhalten können?
Also er hat ja auch im Wahlkampf gesagt, die Leitwährungsrolle des Dollar ist das Allerwichtigste, die müssen wir unbedingt erhalten, aber das geht nicht. Die Zeiten sind vorbei. Und er wendet im Prinzip seine wirtschaftspolitischen Rezepte an, die er schon 1988, 89 in ganzseitigen Anzeigen der New York Times gemacht hat. Damals war es halt nicht China, sondern es war Mexiko, das war Japan, waren die wirtschaftlichen Hauptgegner. Also da hat sich nicht viel in seinem Denken verändert, was da sehr einfach ist. Es ist gerade, es ist nicht korrupt wie das von Joe Biden und so weiter, aber es ist eben doch sehr einfach, weil er eben Geschäftsmann ist und kein Ökonom. Das sind zwar völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ich kann ein Land nicht wie ein Business leiten, aber das Problem ist, er hat recht. Eigentlich müsste der Dollar Leitwährung bleiben, damit die USA überhaupt ihre Rolle behalten, aber über den Punkt sind sie weg. Und man wird sehen, wo das hinführt. Also wenn dann die BRICS-Staaten machen ja auch jetzt nicht die eine Alternative. Es gab ja gerade den Gipfel in Kasan vor einigen Wochen, wo sich wirklich dann Staatschefs aus, glaube ich, 31 Ländern getroffen haben. Und es gibt ja heute schon eine Menge Umgehungsmöglichkeiten, das über Währungsswaps oder über Rohstoffswaps oder über Gold. Oder dann auch tatsächlich über eine technische Plattform Dinge gemacht werden, bilaterale Agreements. Das wird ja nicht jetzt sein, da ist der Anti-Dollar oder der Renminbi oder was auch immer. Und Brasilien sagt jetzt, wir gehen zum Renminbi über. So wird es nicht sein, sondern es ist ein gradueller Prozess. Von daher ist es gar nicht so einfach, dann auch durchzusetzen oder umzusetzen. Aber wenn Trump dann solch drastische Maßnahmen macht, wird alles eben diese Richtung dieser Bipolarisierung der Welt führen. Also einige BRICS-Länder werden sich dann entscheiden, wir gehen darüber zur anderen Seite. Einige werden in diesem Lager bleiben. Das sind halt alles sehr defensive Reaktionen. Er klingt offensiv, aber das sind keine offensiven, wirklich zukunftsorientierten Wirtschaftsstrategien. Denn letztlich ist es ja dasselbe, was die USA seit Jahrzehnten machen. Viele Länder ökonomisch erpressen mit Sanktionen über die Leitwährungsrolle des Dollar und so weiter und so fort. Und da irgendwo bewegt er sich auch in dieser Tradition.
Also er wird diese Erpressungspolitik womöglich weitermachen, ja?
Ja klar, aber der offen sehr deutlich sagt er ja, Zölle und so weiter, also klar, Druck ausüben, so ist ja international auch nichts, ist ja legitim, muss man halt dann Gegendruck aufbauen oder muss sich dem entziehen oder was auch immer, also das ist halt Politik.
Jetzt gibt's ja auch gerade in den kritischen Kreisen unter den kritischen Analysten und Experten einige, die überhaupt nichts von Donald Trump halten, die ihn quasi als jemanden sehen, der hier von der PR-Maschine ein Stück weit auch mit forciert worden ist, die ihn sehr kritisch sehen, auch seine Rolle während der Impfkampagne. Wir erinnern uns ja noch an Operation Warp Speed, also Operation Lichtgeschwindigkeit, in der er innerhalb von, ein Dreivierteljahr oder Jahr, diese Impfung ausgerollt hat, diese Massenimpfung, diese Riesenimpfkampagne damals. Und die eben sagen, mit Donald Trump kommt da jetzt jemand an die Macht, der uns das Gefühl gibt, dass Veränderung stattfindet, aber im Kern wird er auch den Trumpf, den Sumpf nicht trockenlegen, weil das hätte er ja auch schon in seiner ersten Amtszeit tun können.
Fange ich mal hinten an.
Ja, also wie sehen Sie das?
Ich war bei der Amtseinführung und er hat eine Rede gehalten. Ich habe sie alle gesehen. Bush Junior, Junior, Clinton, Obama, Jimmy Carter war noch da. Ist unglaublich. auch noch relativ fit, aber gut, ist ja auch schon wieder 8 Jahre her. Und aber diese Rede war ein absoluter Fehlhandschuh. Ich lege den Sumpf trocken. Washington ist ein Sumpf und das bei einer offiziellen Amtseinführung. Also es war der Hammer. Hatte natürlich Steve Bannon geschrieben, aber Trump hat es vorgetragen. Und ja, dann hat das doch nicht so gemeint und gemacht. Und jetzt, nachdem, also auf sein Leben und nach diesem Kampf, er ist ja unglaublich zäh. Also es gibt, der Mann ist eine absolute Ausnahmeerscheinung, wie auch Elon Musk, einer in einer Milliarde oder weniger. Also das ist unglaublich. Ich meine, ich habe eben, wenn ich auch gesagt, seine wirtschaftspolitischen Ideen sind sehr simpel, sind zu einfach, funktionieren so nicht. Also das hindert mich ja nicht daran, zu sagen, das und das könnte anders sein. Aber seine Resilienz, seine Schlagfertigkeit, sein Humor, er ist nicht käuflich, oftmals gesunder Menschenverstand, was die Kriegspolitik angeht, was das US-Militär, was den Deep State angeht. Also er wird diesmal ganz anders aufräumen. Das sieht man auch bei den Nominierungen. Vivek Ramaswamy, Tulsi Gabbard wurde diffamiert als Sowjetagentin. Diese Patriotin, die gekämpft hat für die National Guard, also ich glaube, sie ist Oberst oder Major, also war ja auch mal Präsidentschaftskandidatin. Robert Kennedy wurde als Schwurbler diffamiert. Bei Covid war halt nicht so am Thema. Am Anfang hat er sich ja durchaus kritisch zur Impfung geäußert. Und also auch der ist kein, ja doch, er ist schon fast ein Übermensch. Wenn ich sehe, was in der Mann ist jetzt 78, diese Resilienz, die er hat, auch, dass er nach diesem Anschlag, wo dann die Secret Service Agenten auf ihm drauf waren, aufgestanden ist und fight, fight, fight. Also das hat ja auch den Musk so beeindruckt. Seitdem ist ja Musk auch dann all in gegangen. Mhm. Musk hat auch gesagt, all in, wenn wir das Ding nicht gewinnen, dann bin ich erledigt. Mhm. Aber er sagt, I enter a fight to win. Also wenn man Musk dabei hat, ist es nicht so verkehrt. Aber es war bis zum Schluss offen. Das mal zeichnete sich ab, dass er gewinnen würde. Man durfte ja auch nie über Wahlbetrug sprechen in diesem Zusammenhang. Ich sage nur so viel, dieses Mal haben 20 Millionen Wähler weniger abgestimmt beim letzten Mal und diese Stimmen fehlen eigentlich mehr oder weniger auf der Seite der Demokraten. Also man kann ja mal ein bisschen Grundrechenarten dann vollziehen. Also er wird anders aufräumen, aber es gibt eben, Marco Rubio ist traditioneller Republikaner, der ist auch, richtet sich auch nach den politischen Mehrheiten aus. Der hat nach Nord Stream, hat er auch gesagt, sei doch ganz klar im russischen Interesse gewesen, Nord Stream zu sprengen. Also das ist dann auch so ein Ausbruch. Der ist halt Hardliner. Bei der Ukraine geht er mit Trump. Die Nominierung ist auch unproblematisch. Pete Hegseth im Verteidigungsministerium wird diffamiert, Tulsi Gabbard wird diffamiert, Robert Kennedy wird diffamiert. Also es gibt auch da Kompromisse. Es ist witzig, vom ZDF wurde ich Anfang 2008 gefragt, was ich denn bei Obama ändern würde. Da hat er diese große Kampagne gehabt, Yes We Can. Ich war zufällig auf einer Wahlkampfveranstaltung von Merkel in Koblenz. Sie fuhr mit dem alten Kanzlerzug von Adenauer rum und es war unterirdisch, schon damals, 2008, standen da ein paar J-Udler, die Fähnchen schwenkten, also fast wie in der DDR. Es war unglaublich, und es war kaum heute da. So, und dann entdeckte mich das ZDF und holte mich auch noch zum Kommentar und sagte, was ist denn mit Obama? Ich sag, unter Obama ändert sich nichts. Der hat Hillary Clinton drin, der hat die ganze alte Garde drin. Da ändert sich gar nichts. Im Gegenteil. So, und sie ist ja auch gekommen. Trump hat einige Kompromisse gemacht bei Marco Rubio vor allem und wird auch weitere machen, aber im Großen und Ganzen ist das doch ein radikales Veränderungsprogramm, was er da auch personell untermauert.
Mhm. Herr Otte, zum Abschluss. Sie sind auch sehr gut darin, zutreffende Prognosen zu treffen. Wie blicken Sie auf das Jahr 2025? Was ist Ihre Prognose für das Jahr 2025?
Also mit Prognosen ist das so eine Sache. Man soll sie eigentlich nur dann machen, wenn man sich ziemlich sicher ist oder wenn man was weiß. Das ist auch mein großer Vorteil gegenüber einem Wirtschaftsforschungsinstitut, habe ich früher immer gesagt. Ich muss die nicht machen. Ich muss sie nur dann machen, wenn ich glaube, ich habe eine. Und die müssen das jedes Jahr oder jedes Vierteljahr oder wann auch immer. Dann liegen sie automatisch falsch, weil meistens die Zukunft sehr unsicher ist. Und die Zukunft im nächsten Jahr ist extrem unsicher. wir haben Riesenchancen, wir haben noch Riesengefahren. Ich traue mich da gar nicht, Prognosen zu machen. Ich hoffe und bin da relativ zuversichtlich, dass wir Frieden in der Ukraine bekommen. Alles andere ist offen.
Herr Otte, mit diesen Worten haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen jetzt eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit, ein paar ruhige Tage mit Ihrer Familie. Bedanke mich herzlich, dass ich hier bei Ihnen in der Eifel sein durfte.
Hat mich sehr gefreut. Wünsche ich auch allen Ihren Zuschauern.
Ja, und auch an Sie, liebe Zuschauer. Vielen Dank, dass Sie hier heute wieder mit dabei waren. Wenn das Gespräch veröffentlicht wird, hat das neue Jahr schon begonnen. Deswegen wünsche ich Ihnen einen guten Start ins neue Jahr. Und ja, vielen Dank, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Und alles Gute, bleiben Sie wohl auf. Bis zum nächsten Gespräch hier auf meinem Kanal. Ciao.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.